Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute, Irmgard Lupini traf Herrn Sundermeier vom Verbrecherverlag, der uns das neue Werk Almaterstr von Germa Grimsen vorstellte und daraus las. Zunächst jedoch berichtet Herr Falschgold von einem Roman Duett, das eine äußerst spannende Story mit einer faszinierenden Gesellschaftsvision verbindet. Demon und Freedom Trademarked von Daniel Suarez.
D-A-E-M-O-N. Demon. Noun. A computer program that runs continuously in the background and performs specified operations at predefined times or in response to certain events. Condensed from Disk and Execution Monitor.
Part 1. Chapter 1. Execution.
Reuters.com Business. Matthew A. Sobel, Ph.D., co-founder and chief technology officer of Cyberstorm Entertainment, HSTM NASDAQ, died today at age 34 after a prolonged battle with brain cancer. A pioneer in the $40 billion computer game industry, Sobel was the architect of Cyberstorm's best-selling online games, Over the Rhine and The Gate. Cyberstorm CEO Kenneth Kivelt describes Sobel as a tireless innovator and a rare intellect.
What the hell just happened?
That was all Joseph Pavlos kept thinking as he clenched a gloved hand against his throat. It didn't stop the blood from pulsing between his fingers. Already a shockingly wide pool had formed in the dirt next to his face. He was on the ground somehow. Although he couldn't see the gash, the pain told him the wound was deep. He rolled onto his back and stared up at a stretch of spotless blue sky. His usually methodical mind sped frantically through the possibilities, like someone groping for an exit in a smoke-filled building. He had to do something, anything, but what? The phrase, "What the hell just happened?" kept echoing in his head uselessly, while blood kept spurting between his fingers. Adrenaline surged through his system, his heart beating faster. He tried to call out. No good. Blood squirted several inches into the air and sprinkled his face.
Carotid artery.
He was pressing on his neck so hard he was almost strangling himself. And he'd been feeling so good just moments before this. He remembered that much, at least. His last debts were paid at long last. He was getting calmer now. Which was strange. He kept trying to remember what he'd been doing, what brought him here to this place. It seemed so unimportant now. His hand began to relax its hold. He could see plainly that there was no emergency, because there was no logical scenario by which he would emerge from this alive. And after all, it was his unequaled talent for logic that had brought Pavlos so far in life, had brought him halfway around the world. This was it. He'd already done everything he would ever do. His peripheral vision began to constrict, and he felt like an observer. He was calm now. And it was in that cold, detached state that he realized Matthew Sobel had died. That's what the news said. And then it all made sense to him. Sobel's game finally made sense. It was beautiful, really. Clever men.
Daniel Suarez' Roman Demon fängt genauso an wie der vor einem reichlichen Jahr hier rezensierte Krimi Schilf von Juli C. Ein Stahlseil über der Straße in der Höhe, wo sich bei einem Zweiradfahrer die Halsschlagader befindet. Der Unterschied, der Tatort, befindet sich auf der anderen Seite der Welt. Das Seil befindet sich nicht über einer menschenleeren Straße im Schwarzwald, sondern einer durchaus befahrenen in California Silicon Valley. Was den gezielten Mord an einem Softwareentwickler, der den Roman einleitet, etwas schwerer umsetzbar macht. Denkbar ist, der Mörder spannt das Seil im richtigen Augenblick mit der Hand, aber es fehlt jede Spur von direkter Manipulation. Stattdessen findet sich eine automatische Winde mit Antenne. Einige Minuten später stirbt ein weiterer Softwareentwickler derselben Firma. Er erfährt einen 480 Volt Stromschlag beim Durchschreiten des Metalldetektors vor dem Rechenzentrum seiner Firma. Nur warum er und nicht die Dutzenden Angestellten, die vor ihm den Detektor passierten? Eine kleine USB-Stick-große Box in der Stromzuleitung des Metalldetektors hat einen Netzwerkanschluss an einen kleinen Webserver integriert und somit eine IP-Adresse im Internet und, wie sich herausstellt, eine Verbindung zu der Datenbank, gegen die die Smartcard abgeglichen wurde, die das Opfer vor Betreten des Metallrahmens durch den Kartenleser zog. Clever. Und schon in der Ausführung der Morde um Längen interessanter als die schnöde Tatort-Dramaturgie des genannten deutschen Erfolgskriminalromans. Was jetzt in Daniel Suarez' Roman Demon folgt, ist eine gnadenlose Eskalation einer Story, für die William Gibson seine rechte Hand hergegeben hätte und, um das Wasser einer glasklaren Buchempfehlung gleich zu Beginn etwas zu trüben, auch der literarisch gebildete Leser wünscht sich ein wenig, Will Gibson wäre der Stoff aus dem Word-Prozessor gekommen, ist Daniel Suarez doch vieles, aber ein guter Schriftsteller ist er zumindest in Demon noch nicht. Aber ein Visionär ist er und jemand, der einen Webserver aufsetzen kann, eine IP zu tracen weiß, der eine Vorstellung hat, wie Pornografie im Internet funktioniert, was der Reiz an First-Person-Shootern wie Call of Duty und Counter-Strike ist und wie man sich in einem MMORPG wie World of Warcraft bewegt und miteinander kommuniziert. Er hat seinen Gibson und seinen Stevenson gelesen, aber auch seinen Lee Child und Michael Connelly, erhört, vermuten wir mal, an Podcasts No Agenda und The Giant Bombcast und entwickelt vor unseren Augen eine Story in und eine Vision von unserer vernetzten Gegenwart und nahen Zukunft, wie sie plausibler von noch niemandem geschrieben wurde, auch wenn William Gibson zuletzt mit Spook Country schon nah dran war. Der Unterschied zwischen dem letzten Gibson und der Story, wie sie uns Suarez erzählt, ist ein kleiner, aber für die Sogwirkung von Demon und dem zweiten Teil Freedom Trademarked enorm wichtiger. Während Gibson uns in fast allen seinen Romanen in die sehr, sehr nahe Zukunft versetzt und uns gewissermaßen Vertrauen in seine technologische Vision abverlangt, beginnt Demon mit einer, okay, für Geeks bodenständigen, überprüfbaren Menge an verwendeten Fakten, Locations, real existierenden Softwareprogrammen und nur milde umbenannten Websites, Computergames und Softwarebuden, die der sozial vernetzwerkte problemlos googelt und dekodiert und legt damit, wie ein Trojaner, die Grundlage für einen grandiosen Brainfuck. Denn wenn die ersten 100 Seiten im Buch bis auf die IP-Adresse real und wahrscheinlich sind, würden die folgenden 100 Seiten, in denen eine zunächst beschränkt virtuelle Intelligenz im Internet, der Demon, die Daten von ein paar Fortune 500 Firmen löscht, nicht im Ansatz unwahrscheinlich. Und wenn man am Ende des Buches einen Protagonisten in ein autonom fahrendes Auto steigen liest, sagt man schulterzuckend, okay, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber ist es natürlich. Aber wir reden auch von einem Roman. Und wenn ich zunächst Daniel Suarez als nicht besonders guten Schriftsteller bezeichnete, bezieht sich das auch eher auf ein paar maximal leichtes Kopfschütteln, provozierende handwerkliche Fehler, das seltsam unrhythmische, verwirrende Auftauchen handelnder Personen, die, ich würde fast wetten, vom Lektor eingeführten peinlichen Liebesszenen, platonisch bzw. abgeblendet wie die Kussszenen in 1940er Schwarz-Weiß-Manzetten. Aber deutlich platter im Dialog, man vermutet fast ein ironisches Fuck you rüber zum Lektoren. Auch ist das Treibende im Roman nicht die Story, die Jagd nach dem Täter. Der Roman ist keinesfalls, wie zumindest im deutschen Buchhandel beworben, ein Thriller, zumindest nicht mehr, als die Matrix-Filme auch irgendwie Thriller sind. Denn Demon ist, obwohl stilistisch eher an den klassischen amerikanischen Crime-Stories angelehnt, mit dem Ermittler, dem Freelancer, der FBI-Agentin, dem Ex-Häftling und dem rücksichtslosen, ranghohen Militär, der nur sein Land verteidigt, nicht der klassische Suspense-Roman. Er ist in seinem Inhalt und dank seiner unter der Oberfläche der Kreissägen brutalen Action kraftvoll strömenden Vision für eine Zukunft in einer vernetzten Welt am Ende näher an den neumodischen Essays à la Schirmachers Payback und dessen Vorbildern in der US-amerikanischen Internet-Panik semi-intellektuellen Szene, nur dass Suarez sowohl den Background als auch den Mut hat, sich eine Zukunft zu denken, statt ihrer mit zitternden Mausfingern zu harren. Wo Will Gibson uns in der New Romancer-Trilogie noch ein Leben im Cyberspace versprach / androhte, konsequent fortgesetzt von Ted Williams im Monumentalwerk Otherland, folgend wiederum Will Gibson 2003 in Pattern Recognition feststellte, dass wir ohne die totalen Interfaces von New Romancer schon in der kleinen viralen Netzwelt von heute totaler vernetzt sind, als er es sich in den 80ern vorgestellt hatte, und er es in Spook Country gerade noch so schafft, die sich gerade etablierende Welle der Augmented Reality als erst in einem Roman zu verarbeiten, wurde er letztes Jahr also durch Daniel Suarez' Demon und vor allem dem Nachfolger Freedom TM eindeutig in Sachen realistischer Vision überholt. Und zwar mit dem Gedanken, dass nach der Aufhebung der strikten informationellen Trennung von Netz und Gesellschaft mit dem World Wide Web und nach dem durch Augmented Reality beschriebenen Einblenden von Informationen aus dem Netz in die reale Welt, zum Beispiel durch iPhone-Apps, der nächste Schritt der folgende ist. In Demon, crazy, brutal und höchst amüsant entwickelt, wird die physische, reale Welt von der Netzwelt heraus manipulierbar. Newsfeed-lesende Computerprogramme werden durch Stories in den Medien getriggert und löschen Firmendatenbanken. Über Mobilfunktürme und Bluetooth-Headset-Erkennung identifizierte Polizisten werden semi-autonom von Kleinstraketen attackiert, Zivilisten verschont. Eine Software löst per Warenwirtschaftssystem Aufträge überall auf der Welt aus, Einzelteile zu bauen, sendet Freiwillige per GPS an Treffpunkte, wo diese, wie menschliche Industrieroboter, die Einzelteile verbinden, bis in diesem Fall eine hübsche kleine Handfeuerwaffe entsteht. Tausende User generieren Input, der semi-autonome Waffen in ein Ziel lenkt, das zu zerstören von allgemeinem Interesse eben dieser User ist. Da der Roman auf den Spuren einer Vision für soziale Netzwerke in der realen Zukunft weltweit handelt, Personen und Organisationen von Kalifornien bis zu Steuerparadiesen im Pazifischen Ozean tangiert, eröffnet sich Suarez die Möglichkeit, vieles von dem anzusprechen und in seinem Roman zu integrieren, was global gesellschaftskritisch bewegt. Sei es das Finanzsystem, Genpatente, die es im Interesse einiger weniger weltweit operierender Gentechnikfirmenbauer nicht erlaubt, ihr eigenes Getreide zu züchten, die Machtverteilung zwischen Politik, deren ausführenden Organen Militär, Polizei, Geheimdienst und privaten Kapital mit deren ausführenden Organen Banken, Private Military Contractors und den unheiligen Zwittern ausbeiden, vom Staat mit von privaten Banken geliehenen Geld angemieteten Private Military Contractors, die offiziell im Auftrag der Politik handeln. Dazu werden immer im Rahmen der Handlung technologische Entwicklungen eingeführt, die in der realen Welt im Jahr 2010 marktgerecht zurückgehalten werden, weil die wirtschaftliche Machbarkeit von neuen Technologien wie zum Beispiel Wasserstoffbrennzellen falsch berechnet wird, indem der ökonomische Vorteil, der allein durch das Nichtentstehen von Umweltschäden entsteht, in der marktwirtschaftlichen Realität keine Rolle spielt. Insgesamt also ein semi-verschwörungstheoretisches Kaleidoskop, das man im Fall von Suarez' beiden Werken nicht einfach naserümpfend abtun kann, was mit dem einführend erwähnten äußerst effektiven vertrauensbildenden Maßnahmen der absoluten Überprüfbarkeit der beschriebenen Szenen zu Beginn des Romans zu tun hat. Zu unmerklich wird mehr und mehr kommende Technologie eingeführt und irgendwann erscheint dem Leser das Neuronetzwerk-Interface eines Protagonisten auf den letzten Seiten wie eine technologische Produktvorstellung auf der letzten CeBIT. Was die Beschreibung der politischen Realität im Roman und deren Entsprechungen der realen Welt des 21. Jahrhunderts betrifft, ist man aus einem anderen Grund milde gestimmt ob der deutlich zu dick aufgetragenen Manipulationsvorwürfe an Politik und Wirtschaft. Entwickelt Suarez doch auf dieser Grundlage Bösewichter, denen Extremitäten absäbelnde autonome Motorräder am Ende den Gar ausmachen. Oder vielleicht auch nicht. Wir wollen nicht alles verraten. Dazu kommt, die als Alternative zur Manipulation des Pöbels durch die geballte Marketingmacht von Politik und Wirtschaft entwickelte Vision ist zu faszinierend. Es geht kurzerhand um das Einführen von Prinzipien, wie sie sich in den letzten Jahren in sozialen Netzwerken entwickelt haben, auf die tatsächlich existierende Gesellschaft. Wer einmal das Balancing eines Multiplayer-Computerspiels wie World of Warcraft oder Call of Duty erlebt hat, in dem es dem Newcomer im Spiel zwar nicht so gut geht wie dem, der schon seit 200 Stunden spielt, was zum Beispiel die Versorgung mit spielimmanentem Reichtum oder die Bewegungsfreiheit betrifft, der aber sowohl so viel Spaß im Spiel hat, dass er dabei bleibt, als auch anreizt, sich weiterzuentwickeln, der kann sich dem Gedanken, den Suarez in seinen beiden Büchern entwickelt, was wäre, würden wir diese Prinzipien auf unser reales Zusammenleben übertragen, nicht entziehen. Wenn ich mich in der Gesellschaft engagiere und direktes Feedback erhalte, sowohl durch Leveling, also das Erreichen neuer Stufen und Titel und der damit verbundenen Erweiterungen meiner materiellen Möglichkeiten, als auch durch das Feedback meiner mit mir Lebenden, also im simpelsten Fall einer Entsprechung des Facebook-Like-Button im realen Leben oder der Anzahl meiner Follower, und wenn dieser Score dann die Größe meines Einflusses auf die Richtung der Gesellschaft bestimmte, hätte man zwar noch zwei Dutzend Bedenken, was da alles schiefgehen kann, aber gerechter erscheint diese Methode auf Anhieb doch. Zumindest gerechter als das Leben als Stimmvieh in der Zeit zwischen den Wahlen und der absurden Ungerechtigkeit derselben, bei der im besten Fall 20 Hartz-IV-Empfänger über die Lebensumstände eines zugewanderten Libanesen in Pirna entscheiden und in der Realität die Professionalität des Wahlkampfstabes bei der Medienmanipulation darüber entscheidet, ob unser aller Lebensumstände von einem Rentner mit grauen oder einer Rentnerin mit schwarzen Haaren bestimmt wird, die Facebook verbieten wollen, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zum selbstbestimmten Informationsaustausch zu geben, die sich benehmen wie ein Stamm im Amazonas und Google das Fotografieren der Welt untersagen, als würden sie uns damit die Seele rauben, statt Informationen zu schenken, die glauben, dass sie Wahlergebnisse für sich behalten können, als würden diese sich nicht in Twitter-Geschwindigkeit verbreiten, die Notebooks im Parlament für würdelos halten und ernsthaft mit dem informationellen Selbstmord durch Abmeldung aus einem 1-Milliarde-Menschen-Netzwerk drohen. Ohlala, wie man hört nach dem Ende des zweiten Teiles Freedom TM von Daniel Suarez, der noch nicht auf Deutsch erschienen ist und der die eigentliche Vision enthält, weiß man nicht genau, ob man hier einem grandiosen, fiktiven Verschwörungsroman auf den Leim gegangen ist oder ob man einem semi-wahrscheinlichen Blick in die eigene Zukunft werfen durfte. Ob man es mit einem Visionär zu tun hat oder einem Propheten. Ziel erreicht, wird sich Daniel Suarez denken, der Zweifel ist gepflanzt, der Demon ist installiert im Kopf.
In hell, Seebeck sat. We both know you don't believe in hell. Seebeck sat stunned at the Spectre's response. Yes, I've done quite a bit of research on you, Sergeant. But don't confuse me with someone who gives a damn about you. You will live or die, and I don't care which. The only thing I care about is the demon's goal. There's a greater good in this than you can understand. Perhaps then you'll ever understand. Since you were clever enough to save yourself, you may be of some use to me still. If the demon triumphs, tens of millions will die. If it fails, billions will die, and we will fall back to a 17th century agrarian economy. Those are the stakes, Sergeant. Seebeck was practically climbing out of his skin. He whispered under his breath, God damn you. You want to destroy the demon, but you offer nothing in its place. How can you expect to handle the future if you can't even handle the present? I'll tell you what the demon is. The demon
is a remorseless system for building a distributed civilization. A civilization that perpetually regenerates. One with no central authority. Your only option is what form that civilization takes. And that depends on the actions of people like you.
Sobel stood and started pacing behind the desk. For the first time, Seebeck noticed that the desk chair was also a phantasm. There was no real chair behind the desk.
There are those who resist necessary change. Even now, they think only of protecting their investments. I am at war with them. A war that you'll never see on the evening news. And to my mind, the outcome of this war will decide whether civilization flourishes or collapses into a thousand-year dark age. Perhaps, even with the eclipse of the human race as the dominant species on this planet. Sobel ran his hand along the scar on his skull. My enemies will show themselves soon, Sergeant. As much as you despise me, they are your true enemy. I am merely an inevitable consequence of human progress, an unfeeling, unthinking thing.
Seebeck sat in stunned silence for several moments. Sobel's specter sat on the edge of the desk near Seebeck.
I suspect that democracy is not viable in a technologically advanced society. Free people wield too much ability to destroy. But I will give you the chance to determine the truth of this. If you fail to prove the viability of democracy in man's future, then humans will serve society, not the other way around. Either way, a change is coming. I see it, as plainly as I see you sitting there.
Seebeck realized Sobel had indeed envisioned this moment, for here Seebeck sat.
Do you accept the task of finding justification for the freedom of humanity, Sergeant? Yes or no?
Seebeck sat staring at the floor. He missed his family. He was tired of being alone, of feeling the hatred of the world seeping through the walls of every room he was in. Why was this happening to him? Why did it have to be him?
Do you accept this task, Sergeant? Yes or no?
Son of a bitch, he thought.
I will ask one more time. Will you?
Yes. Sobel's specter flickered briefly, then nodded.
Good, Sergeant. I'm glad you could overcome your hatred of me.
Sobel stood and walked toward the wall. His steps creaked on the floor to complete the illusion. He turned toward Seebeck.
Walk with me.
With a wave of the specter's hand, a section of the wall opened in reality, revealing a narrow back hallway. Wainscoting and rich wallpaper lined the walls. Seebeck rose reluctantly, glancing back at the sealed double doors he'd entered through, then looked again at Sobel's phantom padding down the hall. Sobel turned back again to look over his shoulder.
Please, Sergeant.
Seebeck gritted his teeth and followed on Sobel's heels as the apparition opened another door at the end of the hallway. Brilliant sunlight and a mild, fresh breeze filled the hall. The sound of rustling leaves came in on the wind. Seebeck stopped. It had been many months since he'd been outside. His nostrils flared, taking in the fragrance. Balmy air whirled around him. Sobel's specter beckoned him. Seebeck strode down a short series of steps and into the sunlight. He hurried to catch up with Sobel, who was already moving across a green stretch of lawn beneath the shade of an ancient California oak. They were in a low-walled yard at the back of a great Victorian mansion. Seebeck turned on his heels, drinking in the sun and the scenery. The Lompoc Valley lay around him. Rolling grassy hills dotted with oaks, blue mountains loomed on the horizon. Split rail fences undulated over the contours of the land. The wind waved through the grass. The beauty of it almost brought Seebeck to tears. He was alive. Sobel stood next to the great oak, looking down at the ground. Seebeck moved to catch up, and as he reached the tree, he could see a small headstone there, set in the grass near the low wall. Seebeck read the simple inscription, Matthew Sobel, 1969. The inscription was centered, leaving no room for a date of death. Sobel's specter gazed out over the valley below.
I love this place.
He turned to Seebeck.
Are you familiar with the fates, Sergeant? Greek legend said that they spun the threads of men's lives and cut them at a length of their choosing. Like the fates, I severed the thread of your life.
Sobel faced toward the horizon and extended his hand. Suddenly, a glowing blue line appeared in D-space, extending from Sobel's palm and tracing almost instantly down the nearby road and through the hills, to be lost beyond the horizon.
Here is your new thread. Only you can see it, and it leads to a future only you can find.
At that, Sobel's ghostly image turned and started descending slowly into the ground of his grave, as if walking down ethereal steps. He moved methodically, slowly, like a monk in procession. Just before Sobel's head disappeared beneath the soil, he stopped and looked up directly into Seebeck's eyes.
The guardian of this node will teach you all you need to know. When you leave this place, Sergeant, remember that they killed Peter Seebeck once. Do not doubt that they will kill him again if he reappears. Alive, you're a grave risk to their world. Such is your fate.
With one last glance, Sobel stepped down into his grave and disappeared beneath the grass. Seebeck stared for several minutes at the spot where his nemesis had disappeared. His thoughts were turbulent, not yet forming into anything definite. Why didn't he feel rage, depression? He finally looked up, and the thread was still there, undulating over the land, projected from where Seebeck stood. He flipped up the HUD glass lenses, and the glowing thread disappeared. He flipped them down, and the line returned. Seebeck heard the crunch of gravel, and he turned to see a black Lincoln Town Car easing to a stop just beyond the back wall gate. Laney Price got out and moved to open the rear car door. He motioned dramatically for Seebeck to get inside. With one last glance at Sobel's grave, Seebeck approached the car, pushing open the wrought iron gate. Price nodded, still holding open the rear door.
I'm supposed to help you, Sergeant. Sobel said you'd know where to go.
Seebeck gazed back along the road behind them, away from the blue thread. He thought of his previous life, of those he'd left behind, of the sheriff's department, Laura, and his son, Chris, of everyone and everything he'd ever known. Peter Seebeck was dead. He turned to face the blue line again, tracing a glowing filament down the road and toward a distant horizon.
Und nun stellt vor und liest aus Almater Strr von Germark Rimsen, Herr Sundermeier vom Verbrecherverlag Berlin.
Das Buch Almata-Straße, wobei auf dem Buch nur steht Almata-Str. Und wir werden gleich noch hören, dass es um den Punkt hinter dem Str einigen Streit gab, weil der Autor German Grimsen war der Meinung, dass man da auch Almatastr sozusagen draufstehen lassen könnte. Und wer aus Bremen kommt, würde dann schon wissen, was das ist. Das haben wir bestritten und wir haben den Punkt durchgesetzt. Das wird irgendwann dann wahrscheinlich als die großhistorische Leistung des Verbrecherverlags in Marbacher Archiven eingehen. Vielleicht kurz zum Autor. Das bekannteste von German Grimsen tatsächlich, das allerbekannteste von German Grimsen ist ein Porträt von ihm als Mitbewohner in dem Roman Neue Fahr Süd von Sven Regner. Er hat mit Sven Regner zusammen in einer WG gewohnt in Bremen. Die beiden sind auch schon viele lange Jahre befreundet. Sven Regner hat mit Germa Grimsen, das ist übrigens kein Pseudonym, er heißt wirklich Germa Grimsen, zusammen das Drehbuch für einen undrehbaren Film namens Angulus Durus verfasst, das extrem irre ist. Dann hat Germa Grimsen auch im Eichborn Verlag vor einigen Jahren den ersten Band des 12-bändigen Werkes Hinter Büchern ist erschienen bei Eichborn vor einigen Jahren. Ist wirklich ein kolossal dickes Werk. Es hat 600 Seiten und es geht darin um das Leben eines Antiquars, wie es in all den anderen Bänden von Hinterbüchern auch sein wird. Dieser erste Band mit Titel Der Reigen, der dort erschienen ist, besitzt seine Länge, aber weniger wegen der Story, sondern vor allen Dingen wegen der Unmenge von Fußnoten. Diese Geschichte hat so unfassbar viele Fußnoten und Fußnoten, die zum Teil über 3 Seiten laufen. Also man hat oben eine Zeile weiter und unten läuft auf einem, das ist Großformat, das ist so großformatig, dann aber eng gesetzt laufen weiter die Fußnoten und man bekommt dann en passant die ganze Geschichte des Inselverlages oder sowas mitgeteilt. Allerdings wirklich nicht den Wikipedia-Eintrag, sondern sehr kenntnisreich das Ganze geschildert aus der Sicht eines Antiquars, was German Grimsen auch lange Zeit war. Er sagt, er lebt heute als gescheiterter Antiquar in Bremen hat in vielerlei Hinsicht als Antiquar auch fantastische Verdienste. Unter anderem hat er, nachdem sich Internet-Antiquariate durchgesetzt haben, nochmal für viel Geld einen Katalog für psychoanalytische Literatur, das ist eins seiner Steckenpferde, produziert und dieser Katalog war super. Er hat wahnsinnig viel Fanbriefe gekriegt, weil er diesen umsonst verschickt hat an alle möglichen Institutionen. Und die haben gesagt, total super, schade, dass die Preise so hoch sind, aber im Internet gibt es das billiger. Dieser Katalog ist aber bis heute gesucht wiederum und den kann man getrost, glaube ich, als sein viertes Werk einordnen, weil er dort sehr kenntnisreich erklärt, warum man dieses Buch lesen sollte, dieses nicht, warum es diese Verbindungen hat zu jenen freudschen Werken, dies eher Ferenczi, dies eher was auch immer. Und ich wusste, dass es diesen Text Almaterstraße bereits gab, im Internet zu kaufen, bei einer Edition, oh ja, das habe ich jetzt vergessen. Am Ende war man dann tatsächlich bei Germa Grimsen und Germa Grimsen hat einem handgebundene, schön ausgedruckte 30 erste Seiten aus diesem Text geschickt. Die hat er mir dann auch mal geschickt. Ich war total begeistert, habe ihn davon überzeugen können, dass das Ganze als Buch erscheint, also der ganze, gesamte Text. Nochmals überarbeitet dann von ihm, was ich jetzt gar nicht so nötig fand, er aber. Und damit, weil dieses Buch wurde von ihm vor über 10 Jahren geschrieben, und er ist älter und noch weiser geworden und er ist ein wirklich sehr weiser Mann und das sage ich ganz ohne Ironie. Und damit dieses Buch erscheinen kann, so dass er es auch überleben kann vor sich, hat er ein Vorwort geschrieben. Dieses Vorwort ist ein Vorwort von Clemens, dessen Nachnamen uns nicht verraten wird. Clemens spielt auf den übrigen 280 Seiten dieses Buches eine Rolle als Freund des Erzählers, Rehlein mit Namen. Und dieser Erzähler trifft ab und zu Clemens, der immer erfolgreich ist. Zum Beispiel findet Clemens noch rauchbare Zigarettenstummel, während er nur Filter findet auf der Straße. Kurzum, Clemens wird sehr von Rehlein beneidet. Ich habe, das ist auch wieder in einer umfassenden Fußnote, die ich jetzt nicht vorlese, bereits dargelegt, zum Teil dann aber auch noch im Vorwort darauf bestanden, dass dieses Vorwort ein Nachwort wird, weil wir können das gar nicht verantworten, dass man im Buchladen steht und man liest, dass man dieses Buch nicht lesen soll. Auf Lesung, weil ich weiß, dass sie danach nicht sofort weg können, weil sie alle höflich sind oder weil ihr alle höflich seid, kann ich das Nachwort zuerst vorlesen und danach mit dem Text anfangen. Als ich mit Rehlein, wie ich den Verfasser vorstehender Notizen nannte, flüchtigen Umgang pflegte, war er ein Mann, noch nicht ganz mittlerer Jahre gewesen, ernst, genügsam und großen Worten zugetan. Auch war er von wenig nennenswertem Bartwuchs und gern schlecht rasiert. Vielleicht insgesamt keine ganz angenehme Mischung, vielleicht insgesamt kein ganz angenehmer Mensch. Was er aber sicher war, zu nichts nutze. Wusste er auch. Eine hohe Erkenntnis. Andere müssen sich die unter Schmerzen erarbeiten, ihm war sie ab Werk eingebaut. Wie da das Schicksal weiter noch ein Auge auf ihn haben und seine Lebensumstände anfetten konnte, mir schleierhaft. Na, das muss er mit sich selbst ausmachen. Ein besonderes Ziel verfolgte Rehlein nicht. Was er tat, er schlug ein in die Hand, die das Schicksal ihm reichte, und führte eine Existenz, die der Sorge um das Nötigste enthoben war. Die finanziellen und sittlichen Bedingungen zu schaffen, sich überhaupt erst das Recht auf Sein und Wohnen erkaufen zu können, galt ihm als Vergeudung von Zeit. Er vergeudete seine Zeit auch, aber anders. Eher wie ein abgerissener Gutsherr, der über reichlich Wohnraum doch kaum Möbel oder Hemden gebietet. Zu essen gab's bei ihm nie. Bücher hatte er, viele. Ja klar, geklaut, er stahl wie ein Rabe, aber wer nicht? Also damals. Nicht ganz die richtigen, wenn man mich fragt. Doch ich habe nicht jede seiner Wohnungen gesehen, hatte mich auch nicht drum gedrängelt und war sowieso nur selten bei ihm. Oft lieh er Geld von mir, allein wies er Spuren von Geld immer nur dann auf, wenn er gerade Bücher zum Trödel getragen hatte. Dass davon keiner reich wird, leuchtet wohl unmittelbar ein. Egal, hinter Rehleins Leben stecken keine Geheimnisse, es stecken Lappalien dahinter und eine niemandem zuzurechnende Kombination von Wahrscheinlichkeiten. Walle ist ein Bremer Stadtteil mit 25.000 Einwohnern und nur einem Hochhaus. Das wurde in die puschlige Almaterstraße gebaut und hatte dann auch gleich 18 Etagen. Trotzdem passten da nicht alle Waller rein. Paar mehr hätten es aber schon sein können, wäre nur der bezugsfertige 18. Stock von der Verwaltung der Welt nicht gänzlich vergessen worden. Wer sich mit Welt auskennt, wird das nicht unwahrscheinlich finden. Oder nicht unwahrscheinlicher als den Umstand, dass Rehlein das Spitz bekam. Eines Mittags nämlich stand Rehlein, der stets zu Fuß ging und aus tiefer Überzeugung nie einen Aufzug betrat, dem Hochhaus auf der Dachterrasse, in welcher Absicht auch immer. Er machte aber keinen Unsinn, sondern bezog, angeregt vom Leerstand, kurz entschlossen, den gesamten 18. Stock. Die Wohnungen, die er der französischen und deutschen Literatur zuwies und in denen er sich bevorzugt aufhielt, half ich ihm noch zu bestuhlen. Weitere dann nicht mehr. Keinem greifbar, da war er dann. Wenn er nicht am Bahnhof durch Warenhäuser oder Parkanlagen streunte, Luftschlösser baute, nach Tratsch schnappte, Kleintiere betrachtete, Mundraub in Discountern betrieb oder bei mir rumhing. Oh, wie konnte Rehlein speziell mit seinem Supermarkt-Koller-Geschichten langweilen. Der Verbrecherverlag, der größtenteils aus zwei knuffigen Stalinisten besteht, hat gesagt, ich soll Rehlein nicht schlecht machen. Will ich gar nicht. Oft war Rehlein rührend unbeholfen. Das meiste Weibliche betete er diffus an. Wenn er sagt, Frauen sind keine besseren Menschen, meint er, dass sie es doch sind. Das zwischen den Zeilen lesen zu können, ist allgemeine Lebensklugheit, da muss ich nicht Freud studieren. Wenn aber Rehleins Erfolg bei Frauen eigentlich mäßig ausfiel, dann nur, weil er mit widerlichen Details über Pickel und Zähne nie an sich halten konnte. Die Verleger haben auch gesagt, wenn ich schon auf einem Nachwort bestünde, müsste ich doch wenigstens die Vorzüge des Textes betonen. Die sehen sie in Stil und Geist. Sie sehen auch noch mehr, würden darüber aber nicht mit mir sprechen wollen. Egal, ist auch so interessant. Weist Rehleins Text geistigen Gehalt auf? Schwer zu sagen. Muss eine Küchenphilosophie, die den Ideen einer Stubenfliege nahesteht und ernsterer Prüfung kaum standhält, notwendig völlig geistlos sein? Als Denker aber steppte Rehlein auf der Stelle und würde dem auch gar nicht widersprechen. Erst neulich habe ich den Herren Verbrechern bedeutet, Jungs, ihr handelt euch eine Menge Worte ein, die in einem Alter geschrieben wurden, dem man keine Leser wünscht. Aber sie schlugen die Warnung in den Wind und gefielen sich sogar noch darin zu bekräftigen, Text für uns, warme Mahlzeit und ein Billiggetränk ihrer Wahl für sie. Hätte den Text ja gern auch, um Rehlein zu schützen, für mich behalten, aber so wichtig ist mir das nicht. Und stilistisch nun, am Anfang geht's noch, danach wird's schwächer. Mittendrin mal wieder besser, aber nie für lang. Und wenn man mal meint, hey, das könnte was sein, dann kommt eine gewollte Kühnheit und verdirbt's. Aber nicht alles ist nur schlecht. Einige Genitivkonstrukte sind sogar recht ordentlich. Etwa kann vielleicht der Ausdruck »Kartuschen der Nacht« ganz gut gefallen. Allein, dass sie so leicht gefallen, ist ja das Geheimnis der Genitive und sie sind auch leicht zu machen und genau dazu da. Völlig hingegen fehlt Rehlein jedes Naturempfinden, das die Russen und Fontane so groß gemacht hat. Ach, das Rehlein, mein Freund, an irgendwas litt er. Letztlich aber weiß ich auch nicht, an was. Asperger, Vater, psychovegetative Dystonie. Wenn ich mal, was der Vater streng untersagte, spekulieren soll, ich Tipp auf Vater. Oder warum sonst erwähnt Rehlein einmal Hilde Knef? Knef hören nur Väter. Knef muss, ob aus klassischem Vätermotiv, sie hatte als erste fürs Kino blank gezogen, oder weil Fati echt Spaß an Sprechgesang und seichten Fatalismen hatte, im elterlichen Plattenschrank vertreten gewesen sein. Jedenfalls, wenn das kleine Rehlein Knefs »Eins und eins, das macht zwei« gehört hat, und dann nach Jahrzehnten bemerkt, dass die eigene Anschauung nur wiedergekäuter Schlager ist, dass nichts auf eigenem Mist gewachsen war und er in unheimlicher Nähe zum Vater lebt, das kann schon schwer zu verknusen sein. Man mag Rehlein oberflächlich nennen, natürlich war er das. Und wenn man beim Lesen ermüdet, dann zu Recht. Dann aber auch, weil Rehlein müde war. Ich empfehle Nachsicht. Nachsicht auch, weil man nicht alles versteht. Rehlein hat ja für sich geschrieben, da ist alles erlaubt, Stichwort Gemeinplatz, eine nicht ausmultiplizierte Formel. Und wenn Rehlein ein Katullvers aufschreibt und ein bisschen Latein kann, soll er sich selbst langweilen, indem er noch eine Übersetzung dran klatscht. Das zu unterlassen ist nicht wichtigtuerisch, wichtigtuerisch aber sind Rehleins pompeianische Kritzeleien. Also auch Nachsicht, wenn er auf der einen Seite eines, auf der nächsten aber das Gegenteil behauptet? Hat Rehlein sich dabei was gedacht, ließ es aber unter den Tisch fallen oder fand er es extra wahrhaftig, weil er meinte, genau der zu sein, der diesen Widerspruch hält? Nur so viel. Theoretische Bauchschmerzen kannte er gar nicht. Auch liebte er eine Art gewundenes Faseln, die strikt ins Nichts führt. Nur ein Beispiel. Da regt er sich auf, dass die Leute es fertig brächten, ihren Zorn in Kameras zu sagen. Zitat. Ist das noch Zorn? Ist das nicht eher Ausdruck von Vergessenheit? Ich sag meinen Zorn doch auch nicht, nicht mal in ein Gesicht. Aber nicht, weil ich nicht noch wüsste, dass ich auch ein Gesicht hab und weiß, wie Zorn verletzt, nicht also wegen eines kategorischen Imperativs, sondern weil ich zu schwach bin, das zu tun, weil ich mich in meiner Schwäche aber als überlegen begreife, denn genau meine Unterlegenheit enthebt mich dessen, vor andere überhaupt hintreten zu können und versetzt mich in die Lage, allen eine mir unfassliche Grazie zu unterstellen. Damit fange jemand was an. Und so ging das Tag und Nacht. Aber Grazie, wenn die fehlte, war es schlimm. Für Rehlein gab es nur hässlich oder schön. Moral, Politik, Chemie, egal, löste er alles auf in das, was für ihn Ästhetik war. Und weil ihm Hammer und Sichel gut gefielen, zum Halbmond hätte er sich eher hinreißen lassen als zu den Winkeln von Kreuz und Hakenkreuz, bekannte er bei Zeiten, er sei Bolschewik. Tatsächlich aber war ihm die Marktwirtschaft ein Problem, nur eben ein magenstülpend ästhetisches. Hässliche hatten da hässliche Zusammenhänge gebraut und ihn ekelte es. Aber keine Angst, wenn Rehlein auch Vorteilnahme ablehnte und Konsumverzicht leistete, war sein Ideal doch kein streng bolschewistisches. Gern las er bei Kerzenlicht. Meines Erachtens träumte er von einer blühenden Verlagslandschaft in einer verstädterten vorindustriellen Gesellschaft und davon, dass Printprodukte portofrei auf Eseln distribuiert werden. Maximal hätte Rehlein Vespas zugelassen. Oft hatte ich ihn ermahnt, weniger zu generalisieren, weniger Welt, immer, Gott, nie, Tod und so zu sagen. Das erinnere ich. Erkenne mich ansonsten aber gar nicht wieder. Hab zwar viel vergessen, aber trotzdem stimmt das meiste nicht. Allenfalls sind meine Kater Gandalf und Gundolf wahr und dass ich einmal Wäsche bei ihm vergessen hatte. Schon, dass ich ein Rad besessen haben soll, erinnere ich nicht. Und wo hat Rehlein die Apothekerin her? Ich kenne keine Apothekerin, hab nie eine gekannt. Würde das auch nicht wollen. Genauso meine angebliche Dissertation »Genie in der Werbung«. Ist ja auch ein Scheißthema. Wer das Du ist, das ab und zu auftaucht, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Ich bin's nicht, ist entweder ausgedacht oder eine Frau oder eine ausgedachte Frau. Als Rehlein weg war, habe ich das als Andenken seine Lenz-Ausgabe genommen, 5 Bände, eingelegt, ab Band 2 fand ich Zettel mit Rehleins Handschrift, halb passabel zu lesen, die Kapitel teils römisch paginiert, teils gar in stimmiger Folge. Nur wo es mir scheinen musste, dass was durcheinander geraten war, griff ich ein. Nie aber in den Text. Den Titel Almata Str, davon könnte ich Geschichten erzählen, hier kommt die Fußnote zum Punkt. Und die 8 Untertitel jedoch entnahm ich einem versal beschriebenen Blatt, das in Band 1 am Anfang von Amor Vincit Omnia eingelegt war. Rehlein hatte schon länger angekündigt, irgendeine Studienrätin zu heiraten, in Apulien zu leben, alles anders zu machen, Euna, Kamera, Piccola beziehen und nicht mehr verlassen zu wollen. Ein Scherz? Mir egal, mir die warme Mahlzeit und das Getränk, dem Verlag die Lächerlichkeit. Da habe ich drauf bestanden, dass das so stehen bleibt. Abschließend, ich halte nicht nur Rehlein für eine völlige Randerscheinung, ich halte auch seinen Text dafür. Was man von beiden lernen kann, weiß nicht. Vielleicht die Hand des Schicksals nehmen und irgendwann loslassen. Soweit Clemens und das unterdrückte Vorwort. Fangen wir an auf der ersten Seite. Das erste Kapitel heißt Principle. Als Kind, ich hatte nie Zutrauen zu Zähnen. Nie versetzten Kühe und Wiese mich auch nur in milde Erregung. Nie freute ich mich auf Geburtstage, auf niemandes. Ferien habe ich weder gebraucht noch gemocht. Eigentlich waren sie mir ein rechter Greuel. Keinen Einwand hatte ich, vom Affen abzustammen. Auch mit Stanley Millers Versuchsanordnung war ich einverstanden. Mich schreckte nicht, dass in einer Methansuppe unter Blitzgabe Aminosäuren entstehen. Nie aber konnte ich finden, dass Mona Lisa lächle. Und wenn ich schon drüber nachdenke, Tuschen war mir scheußlich von Anbeginn, makellos und voll berechtigten Kleinmuts, aber unzuverlässigen Vertrauens, dass Kunst werde aus der Fließeigenschaft eines Newtonschen Fluids. Cowboy-Geschichten waren mir fad, sämtlich, fachten aber mittelbar meine Flausen an, war ich lieber doch mit allen anderen befasst, als mit ihnen. Ein Fehler, die so früh abgetan zu haben? Sollte ich so früh schon ohne Gespür gewesen sein? Denn eigentlich doch ein wenigstens teiltreffliches Bild der Existenz. Ein Maverick Galoppi in Wildwest, wehrhaft in weiter Prärie unterwegs, freie Räume, denen noch niemand ansieht, ob sie noch gar kein Recht haben oder welches Gesetz denn gilt. Und was sich nicht alles gegen das edle Ich verschwört und nach kühnen Gegenschlägen dürstet, der Sioux, die Witterung, die Klapperschlange, der Schakal, der Treibsand, ein Scarface, ein Fieberron, die beginnende Zentralregierung, allgemeine Erinn, si non ero, hi hi hi. Bin ja nun doch beschlagen, hoch. Nein, ich tat recht. Nie brachte ich eine Waschmaschine in Gang. Nie Klappstühle in Gärten ohne wütende Tritte und dass ich mein Fleisch quetschte zum Zusammenklappen. Wäscheständer desgleichen. Neuere Milchtütenverschlüsse sind mir gleich gar nicht zu öffnen. Aber ich will nicht klagen, auch trinke ich keine Milch. Ein Fortschritt sind die trotzdem nicht. Bin sehr loyal gegenüber großen Ideen und absurden Details. Wenn ich allerdings mal eine Serranfläche säuberte, brachte ich es nach der Grobreinigung zwar zum Status schlierenfrei, nie aber dahin, den kleinen Schmutz über die Einfassung gewischt zu bekommen. Immer blieb sichtbar an den Rändern kleben, wie insgesamt imperfekt ich tätig gewesen war. Es soll wohl Menschen geben, die die Allzwecktücher und Putzlumpen, die sie säubernd mit dem Dreck verschmelzen, erfolgreich wieder blitzblank kriegen. Mir war das nie gegeben. Auch leuchtete mir gar nicht ein, den Wischlappen, der sich im unmittelbaren Fronteinsatz befand, als bloßen und regenerierbaren Transporteur von Schmutz zu betrachten. Mir war er immer der, der im Dienst sich verzehrte, der, den ich benutzte, bis er mir eklig war und ich ihn nunmehr ein Klump aus Glitsch und Schwarz nicht mehr anfassen mochte. Aber dieselben Menschen, die dieser Frage anders denken als ich, kaufen hemmungslos Staubsaugertüten. Da bin ich ganz anders. Eine Staubsaugertüte, wenn sie denn voll war, leerte ich stets von Hand und verwendete sie bis Ultimo oder länger noch. Fenster aber putzte ich nie. Eine Fensterscheibe war mir nie etwas anderes als eine einzige große, unwischbare Schliere. Wohl habe ich gute Augen, kann aber heute noch in den Sternen keine Sternbilder erkennen. Der Nachthimmel ist mir ohne Sinn und Verstand. Vielmehr ist er, nun, nicht hässlich, aber doch unsortiert und kunstlos. Und ich verstehe nicht, wie der tickt, der sich aus dem Meer kaumiger Punkte unnachvollziehbare Bilder zusammenbehauptet. Mache ich mich anheischig, eine beliebige Anzahl Sterne in beliebiger Konstellation zum durchschnittlichen Bären zu erklären, ohne Gewähr, das die nächste Nacht identisch reproduzieren zu können? Märchen? Ich weiß nicht. Bekam wohl nicht das Beste vorgesetzt. Abstoßend waren mir immer die faserigen Federzeichnungen, bieder und lieblos, Turbane und Tiere, als hätten Adenauer und Hesse sie im gemeinsamen Rosenrausch skizziert. Tierdokumentation im Fernsehen fand ich ätzend. Das allerdings hat sich geändert. Wie ein interessierter Ochs stehe ich heute davor. Sind nun etwa Kraken zu beneiden oder zu bedauern, dass sie ihr bisschen Leben mit Angst haben und der Suche nach Versteck fressen und Fortpflanzung zubringen müssen? Aber Friedrich Ebert, da ist es wieder eindeutig. Der war mir schon früh ein böser, ekliger Name und ist es mir geblieben. Straßen, die nach ihm heißen, mied und meide ich unnachgiebig. Nie war mir der 20. Juli ein erhebendes Datum gewesen. Habe ich schon als Knirps, ehe ich wusste, dass es so weit mit der edlen Gesinnung der putschenden Soldateska nicht her war, sie im Erfolgsfalle ja gar keinesfalls vorhatte, im Osten die Waffen zu strecken, sondern am liebsten mit den Angelsachsen erneut gen Moskau angelaufen war, nicht kapiert. Da stehen andauernd Dutzende Waffenträger rum und ein paar von ihnen sind sogar noch Viertel bei Verstand und bringen es nicht zu Weg, solide in den Stinkerrachen zu schießen. Musste zuletzt das Hitler auch noch selber tun. Und diesen handwerklichen Dilettantismus soll ich feiern. Den 11. September aber halte ich hoch bis heute. Am 11. September 1944 betrat zum ersten Mal ein alliierter Soldat das Territorium des Deutschen Reichs. Hitler hatte ja nicht nur unkontrolliert abgehende Winde. Er stank auch enorm aus dem Maul. Ich gehe mal nicht davon aus, dass, obwohl es Stauffenbergs Versagen erklärte, Mundgeruch zu Hitlers Defensivwaffen zählte. Und doch litten den wohl nur Blondie und Fräulein Braun. Bei Freud war es wenigstens ein Karzinom. Und Freund testete in seiner Schauschau Jofi nicht die Todeswirksamkeit des Morphiums. Im Gegenteil, nicht, dass nachts ein Moskitonetz über sein Lager gespannt war, die Fliegen abzuhalten, sondern dass Jofi den Geruch der Fäulnis nicht mehr ertrug. Das war für Freud ein Zeichen zu gehen. Die Bibel, ein Dünndruck voller beklemmender Ideen. Von Kopf, Herz und Bauch her widert mich Abraham im Land Moria an. So weit über die Fauna erhoben, dass er glaubte und sein Isaak-Schaf glatt geschächtet und ausgebeint hätte. Und später, dann heißt es, hat genau der Vater, der Abraham die widersprüchliche Weisung gab, den eigenen Sohn wirklich geopfert. Und zwar, dass ich verbotenen Spaß haben kann und nach Abbitte noch das ewige Leben. Na, bescheuerter Plan und völlig nutzlos. Denn ich, für den es geschah, bin nicht gefragt worden. Gutmütig nehme ich mal an, dem Allwissenden muss damals schon bekannt gewesen sein, dass ich »lass bloß stecken« dazu gesagt hätte, und er wollte mich nicht beleidigen. Was er ja unfehlbar getan hätte, wenn er mich erst fragt und dann auf meine Empfehlung scheißt. Christus müdete mich stets maßlos, maßlos. Immer ließ mich das Christentum gähnen und hielt ich's für von Grund auf unschlüssig und ästhetisch belanglos. Wie Kuh auf Wiese, wie Kartoffel auf Teller. Der Pilz Langeweile war da aus der Peripherie des Imperiums gewuchert gekommen und fruchtfliegengleich hatten geifernde Missionare die Welt mit Sporen belästigt und überall keimte rechte und unrechte Lehre und todbringender Pöbel und dann auch ein gruseliger Papst und mit dem, sehr praktisch, gab's dann nur noch rechte Lehre. Drohen, segnen, befehlen, wie uncharmant und lächerlich. Ich bin begrenzt genug. Ich habe für weitere Grenzen keinen Bedarf. Und wer sie mir einziehen will, sollte besser greifbarer sein als ein Sternbild. Zwar bin ich einer Idee von Ewigkeit zugetan, aber wäre sie nichts als eine sentimentale Schalheit, ich nehm Abstand. Wenn in syrischer Wüste ein Mosaik Jünger Thomas mit Engel ausgegraben wird und das kunsthistorisch ein Ereignis ist, weil der Sand jener Gegend noch nie einen Thomas mit Engel freigegeben hat, wende ich mich seufzend ab. Über die hinfälligste Fibula in Dalmatien freue ich mich mehr. Im Kern komisch, brutal und monoton. Dieses drei. Das Monotone ist aber nur das Größte unter ihnen. So ist mir das Christentum erträglich nur, wo es übers Maß komisch ist oder brutal. Die christliche Seelendemokratie ist ja schon dadurch erledigt, dass jeder selbstlose Fanatiker ein Thomas werden kann und eben aber Selbstlose gar nichts zu sagen haben. Dementsprechend dumm auch Thomas, legendär beim letzten Abendmahl. Uah, Jesus, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir denn deinen Weg kennen? Aber meine Herren, wer wird denn traurig sein? Ich komme doch bald wieder. Es hat mir sehr gut gefallen bei Ihnen auf der Erde. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen. Ich freue mich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Es las Herr Sundermeier und Jeff Görner. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, dem 9. Dezember 2010 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 und stream.coloradio.org sowie als Podcast auf studioB.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studioB.falschgold.net.